Ja, sag mal, wir sitzen jetzt ja hier eigentlich so ein bisschen wie, also wenn wir jetzt auf einer Hallig wären, ne, dann würde ich ja sagen, das ist dieser Sicherheitsraum, ne, wenn die Flut kommt. Das ist so hier mit Bunkertür und alles. Ne.
Ja, das ist ganz kurz vor der Flut.
Das ist ganz, ganz, ganz kurz vor der Flut. Ne. Und ich habe so ein bisschen Respekt vor deiner spitzen Zunge, um nicht zu sagen, Schiss, ne, aber Respekt passt besser zu deinem Programm, deswegen sage ich Respekt.
Du,
ne.
Fuchs!
Ja. Ja, und ich sitze weit weg von der fetten Bunkertür.
Ja, aber ich sitze vor der fetten Bunkertür und das heißt, du musst an mir vorbei.
Eben. Du hast
gut recherchiert.
Ja.
Weil I lock the door.
Na gut, dann wollen wir hoffen, dass das gut ausgeht für mich hier heute. Ne?
Bisher habe ich ein ganz gutes Gefühl, aber wir haben ja auch noch nichts gesagt.
Lemonade, der Podcast rund um das Thema Humor und den professionellen Einsatz von Humor im Business. Hier geht's jetzt heiter weiter mit Heiko Link.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Humor-Podcast. Mein Gast heute ist Dagmar Schönlieber. Dagmar, das ist lustig, wir sind gleich alt, obwohl wir in unterschiedlichen Jahren geboren sind. Und wir sind nur an 2 Wochen nicht gleich alt. Das ist krass, oder?
Das heißt, du bist bis zum Januar geboren?
Ja, genau.
Ah, okay.
Genau,
also ich bin die Ältere.
Du bist die Ältere sozusagen.
Okay.
Genau. Du bist die weisere, ältere, erfahrene mit der Spitze.
Ja, genau. Ganz genau so wird das sein. Das glaube ich auch.
Siehst du, haben wir das gleich geklärt. Und du bist quasi eine professionelle Humornutzerin, ja auf jeden Fall, als Kabarettistin, Liedermacherin und Buchautorin. Ne?
Genau.
Genau. Wie bist du denn Kabarettistin geworden? Was haben deine Eltern dazu gesagt?
Meine Eltern haben das erst gar nicht gewusst, weil ich es ja selber auch nicht wusste. Ich hätte das ja auch nicht so bezeichnet, weil, um die erste Frage zu beantworten, das war ja alles kein Plan. Das ist alles sehr zufällig passiert. Ich habe eine Geschichte, die ich immer gerne erzählt habe, so war es halt tatsächlich. Ich habe eine Wette verloren und der Wetteinsatz war, wenn ich verliere, muss ich was auf einer offenen Bühne in Köln vorlesen. So, und es war auch tatsächlich eine Lesebühne halt in Köln, also wo wirklich nur vorgelesen wurde. Und ganz kleiner Laden und so. Und und da bin ich mit einer Freundin hin, weil ich hatte Geschichten geschrieben aus Verzweiflung. Und meine Freundin hat die gelesen und gesagt, das ist doch lustig, da musst du was mitmachen. Und ich habe gesagt, nein. Und dann hat sie mich da eben mit hingeschnürt und hat gesagt, so, und wir haben um was gewettet, ich weiß nicht mehr um was. Und sie hat gesagt, wenn du verlierst, dann musst du da lesen. Und ich habe verloren und gedacht, ja komm, scheiß drauf, und habe es halt gemacht. Und die glückliche Hand des Schicksals hat mir einen Abend beschert, an dem außer mir wirklich nur, es waren einfach nur schlechte Männer da, also die sonst vorgelesen haben, möchte gern Bukowskis, aber wirklich ganz schlecht. Mhm. Und noch 2 andere Frauen, und die eine hat Fabeln vorgelesen, selbst gedichtete Fabeln, und die andere schlimme Lyrik. Und deswegen, also so, meine Seele ist ein schwarzes Hotel und so. Und deswegen haben die Leute sich wirklich völlig unangemessen gefreut über eine lustige Geschichte. Und dann saß da jemand im Publikum, der Standort Köln ist dafür natürlich dann prädestinierter als jetzt, ich sag mal, Klein Marpe. Da saß jemand im Publikum und hat gesagt, das ist lustig, wir machen sowas auch, komm mal zu uns. Und dann habe ich halt gesagt, ja gut.
Und das hattest du aber selber geschrieben?
Das, ja, ja.
Ja. Ja, ja. Weil ich habe auch mal überlegt, sowas zu machen wie du, und dann hatte dann auch mit mehreren Kollegen von dir gesprochen, unter anderem mit Ingo Oschmann, und der hatte dann auch gesagt, Mensch, stell dich mal hier, der hatte so eine Figaro-Comedy-Show damals,
ja, genau.
Und dann hat er gesagt, hier musst du gleich als Erster auf den kalten Saal, damit du weißt, wo der Hammer hängt, hast du 5 Minuten Zeit. Und ich habe immer, wenn ich sowas schreibe...
Das ist der Lippa dann, ja, der aus Westfalen, genau.
Ja, wenn ich sowas schreibe, dann denke ich immer so, boah, ist das witzig, so eine Scheiße, ne? Das kriege ich voll nicht hin, da brauche ich für 5 Minuten Programm, brauche ich ein halbes Jahr, ne? Deswegen bin ich da so mehr in Richtung Impro-Theater rübergewechselt, da habe ich das Problem nicht. Ne? Aber das hat ja gleich geklappt dann bei dir, oder?
Das war natürlich auch relativ niedrigschwellig, und das hat geklappt und es hat Spaß gemacht. Ja. Und dann war aber, wie gesagt, das ist dann einfach tatsächlich der Standort Köln. Und dann war das halt so, dass tatsächlich immer jemand im Publikum saß, der mich woanders hin eingeladen hat. Das heißt, ich habe dann wenig Eigeninitiative gezeigt. Und ich habe, was ich halt gemacht habe, ich bin da immer hingegangen zu den Bühnen, wo ich eingeladen wurde. Das heißt, das stimmt nicht. Tatsächlich auch relativ am Anfang kam gerade so das Phänomen Poetry Slam auf. Ja. Ja, also das gab es halt vielleicht schon so 4-5 Jahre. Das ist wirklich lange her. Ich hatte davon gehört und dann wollte ich da mal was ausprobieren, wollte da mal hin und mir das mal angucken. Ich habe mich aber nicht getraut, in Köln dahin zu gehen, weil ich dachte, nachher kennt mich einer. Und also bin ich nach Bonn gefahren. Und dann war das so, der Poetry Slam in Bonn, der war in einer kleinen Punkrock-Kneipe und ich bin mit dem Auto dahin gefahren, habe im Parkhaus geparkt und habe meine Tasche mitgenommen und ich hatte halt zu der Zeit hatte ich halt immer irgendwie ein paar Texte mit in der Tasche, weil ich dann immer noch zwischendurch rumgekritzelt habe und geschrieben habe und so. So komme vor in diese Kneipe und stelle fest, ich habe kein Geld mit. Was bedeutete, ich kam weder aus dem Parkhaus raus, noch in den Laden rein. So. Und dann stand da halt, wenn man mitmacht, muss man keinen Eintritt zahlen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache mit. So. Und und dann habe ich das Ding gewonnen. Und dann habe ich Geld bekommen und dann konnte ich aus dem Parkhaus raus. Ich habe auch nur gewonnen, weil ich gesagt habe, sonst komme ich hier nicht weg. Und so bin ich dann aber einfach zum Poetry Slam gekommen, weil das war halt geil. Ja. Gewinnen. Das war schön. Das war der Bonner Rosenkrieg damals. Und dann konnten die Leute konnten abstimmen, das ganze Publikum, jeder zahlende Gast hat eine Rose bekommen am Eintritt. Und das wurde abgestimmt, dann durch Rose hochhalten. Und dann stehst du auf der Bühne und hast so ein Meer von Rosen. Und man, zum Finale hat man die dann, haben die die geworfen. Das tat weh. Aber egal, auf jeden Fall, es war schön.
Ja. Aber ich finde schon interessant, dass eigentlich recht viele Comedians oder Kabarettisten auch aus Ostwestfalen kommen. Ne? Weil uns sagt man ja eigentlich nach, wir gehen zum Lachen in den Keller und für Podcast in den Bunker. Ne?
Was ja A stimmt und B, ja. Was, aber wir wissen ja auch alle, dass Humor ist Tragik plus Zeit. Und von Tragik haben wir Ostwestfalen ja viel. Ja, und wie du ja auch weißt, ist ja Humor eine Überlebensstrategie. Und deswegen, glaube ich, sind gerade wir Ostwestfalen extrem prädestiniert für Humorhandwerk.
Ja. Ich hatte jetzt gerade einen anderen Podcast und da ging es darum, dass man die Scheiße erlebt haben muss, damit man guten Humor machen kann. Das passt ja eigentlich, ne?
Genau, das ist das einfach ein bisschen anders formuliert.
Ja. Wo finde ich das bei dir?
Die Scheiße?
Ja, die du verarbeitest. Ich hab gesehen, du hast einen komischen Blick auf die Tragik des Alltags. Ne? Dann vermute ich mal, dass du vielleicht auch deine eigene Tragik verarbeitest. Oder was können wir denn jetzt so als Podcast-Hörer, Hörerin daraus lernen, vielleicht für die Ostwestfalen-Tragik oder wer auch immer das wo hört?
Ich bin halt in Ostwestfalen-Lippe aufgewachsen und habe mich in meiner Teenagerzeit für die Subkultur entschieden. Und das war dann ja mitunter nicht ganz so leicht, wenn man dann ein bisschen anders aussah oder so auf dem Dorf. Auf der einen Seite ist der Lipper dann sehr so, dass er sagt, ja, ist auch egal. Ne?
Ja.
Und auf der anderen Seite ist aber auch so, dass also, wenn du Kind, wie läufst du denn rum? Was sollen die Nachbarn sagen? Und also so das Thema Subkultur anders sein und sich für Minderheiten entscheiden und so, das war halt sehr früh Thema und das war auch auf der Bühne sehr früh Thema und das war immer so am Anfang mein Thema Punkrock und so und das heißt, ich war schon sehr Sparte auf der einen Seite. Ich hatte immer einen sehr vielschichtigen Freundeskreis. Wir haben viel Quatsch gemacht und das so im normalen Leben oder mit dem Abstand des Älterwerdens zu betrachten, da sieht man, glaube ich, schon eine Diskrepanz, so, über die man dann einfach sprechen kann. Oder wie man halt, mein Gott, wenn du bist, du warst ja auch, du warst ja mal jung.
Ja, lange ist her, ja.
Und genau, das scheint so lange her und andererseits sind manche Sachen auch sehr präsent und ich glaube, so dieses Gefühl, was man als Teenager manchmal hat, des Missverstandenseins und dass die ganze Welt gegen einen ist, ich glaube, das geht nie ganz weg. Ich glaube, das kommt in manchen Situationen immer wieder. Ja? Man betrachtet es im fortgeschrittenen Alter vielleicht ein bisschen anders, aber man kennt dieses Gefühl und du musst irgendwas mit diesem Missstand machen. Mhm. Und ich glaube, das bleibt. Die Methoden ändern sich vielleicht. Es ist jetzt nicht mehr nur Dosenbier und Pogo. Genau.
Pogo wäre jetzt gerade schön hier, ja.
Ach, das vermisse ich.
Ja, oder? Vor allem in diesem Raum.
Nee, aber weißt du, ich träume manchmal träume ich nachts von total engen, voll verschwitzten Konzerten und Leuten, die sich schubsen.
Sag dir jetzt mal, meine Frau, ne, ich sitze neulich auf dem Sofa, meine Frau kommt rein und sagt, ne, was guckst du denn da? Ne? Seit wann guckst du denn Musikantenstadion oder Volksmusik? Ne? Ich finde die Musik furchtbar, aber guck mal, so viel Publikum dicht gedrängt. Ja, genau. Es war noch eine alte Sendung, ist mir scheißegal. Ich gucke es nur wegen dem Publikum.
Mittlerweile ist man ja so, so in der Metaebene, dass man ja schon merkt, okay, man guckt jetzt einen Film oder eine Sendung, die vielleicht ein Jahr alt ist und so. Aber als das so im Lockdown oder kurz nach dem Lockdown ging es mir tatsächlich so, dass ich, wenn ich den Fernseher angemacht habe, gedacht habe, so, was machen die da? Die stehen viel zu dicht. Das geht doch gar nicht mehr. Sirene, Achtung.
Oh. Okay. Ich habe ein bisschen auf deiner Webseite geguckt und da springen mir ja zwei Wörter in erster Linie so ins Auge. Das eine ist Revolution und das andere ist Respekt. Ne? Jetzt frage ich natürlich, wie passen denn Revolution und Respekt zusammen? Und ich kenne dich ja vorhin von Jupps Kneipentheater als Fräulein Schochz. Da habe ich gedacht, Mensch, Fräulein Schochz macht jetzt Revolution. Ne? Worum geht es da bei dir? Also ich tippe auf ein Frauenthema. Ne?
Aha, warum?
Ja, keine Ahnung, ist nur mein Eindruck.
Und das müsstest du jetzt mal ein bisschen genauer erläutern.
Siehst du, das meinte ich mit spitzer Zunge.
Also, wenn du jetzt wieder so Thesen in den Raum stellst, dann würde mich mal interessieren, wenn du jetzt darauf kommst. Das würdest du jetzt ja nicht sagen, wenn ich jetzt ein Mann wäre.
Nee, aber wie gesagt, ich habe ein bisschen recherchiert und geguckt und gemacht. Und,
mich irritiert, dass du in dem Zusammenhang Frau Schochz erwähnst.
Mich hat Fräulein Schochz in dem Zusammenhang nämlich auch irritiert. Und deswegen frage ich dich danach.
Okay, also du möchtest jetzt, also um das zu verstehen, du möchtest wissen, wie Fräulein Schochz in diese Reihe passt.
Das war so ein bisschen spaßig gemeint.
Achso, okay. Ja. Weil das kann ich erklären. In diese Reihe passt Fräulein Schochz gar nicht, aber das war einfach ein total super Job.
Ja.
Der regelmäßige Kohle garantiert hat, kalkulierbare Kohle, und mir ermöglicht hat, relativ schnell als selbstständige Künstlerin zu leben davon,
ja.
Von der Kunst. Und gleichzeitig hat es aber auch total Spaß gemacht, weil diese Figur ja wirklich nichts mit mir zu tun hat. Und diese Erfahrung zu machen, wie das ist, man setzt diese Perücke auf und ist einfach jemand, zieht diese Klamotten an und ist jemand völlig anders. Ja. Und die waren ja wie eine Comicfigur, also die beiden Gestalten an der Theke, Herr Trost und Fräulein Schochz. Und das war wirklich faszinierend, weil ich hatte ja auch gar keine Fernseherfahrung vorher oder so, aber ich war nie aufgeregt, weil ich, das war ja nicht ich, weißt du?
Ja.
Das war total, also ein bisschen schizophren, aber super. Also das waren ja auch tatsächlich 12 super Jahre, das hat sehr viel Spaß gemacht.
Finde ich aber schön, dass wir jetzt doch noch rumgekommen sind, weil du ja sagtest, es passt nicht rein. Ich bin ja auch selbstständig und ich habe ja dann auch manchmal, dass du denkst, okay, den Auftrag nimmst du oder nimmst du nicht. Weißt du, und manchmal hast du Sachen, die nicht so reinpassen. Dann denkst du so, will ich das jetzt machen oder nicht? Ne?
Ja, es gibt Jobs, die sind eher so ein bisschen Prostitution. Und das war Fräulein Schochz nicht.
Das war Fräulein
Schochz
nicht.
Okay. Nee, genau. So, und jetzt waren wir bei Respekt und Revolution.
Ja.
Mhm. Ich finde, das passt super zusammen.
Ja?
Ja.
Weil? Punkt. Okay, nee, da finde ich es auch. Da lass mich überzeugt.
Raum für eigene Notizen.
Raum für eigene Notizen.
Weil Respekt ein zentrales Thema ist. Und es gibt keine Weiterentwicklung, ohne nicht Grenzen zu überwinden.
Ja.
Und man kann das auf verschiedene Arten tun.
Ja.
Respekt heißt natürlich auf der einen Seite eben Grenzen zu akzeptieren. Ja, und manchmal ist gezielte Respektlosigkeit aber eben nötig, um sich weiterzuentwickeln. Und auch beim Grenzen überwinden oder auch bei sich nicht an Regeln halten, kann man ja trotzdem einen gewissen Umgangston oder eine gewisse Fairness bewahren. Ja, ich kann auch sehr respektvolle Grenzen nicht akzeptieren.
Okay. Ich habe neulich irgendwo, ich weiß nicht, ob es im Fernsehen oder so war, irgendwas gehört, ob Satire politisch korrekt sein muss. Und irgendwie alle waren sich einig, nee, muss es eigentlich nicht.
Deine Frage ist, was ich dazu sage?
Ja, zum Beispiel. Ich überlege gerade noch.
Ja, das wird ja immer wieder diskutiert. Und natürlich darf Satire eigentlich erstmal alles. Die Frage ist, muss sie das?
Ja.
Ja. Muss ich jeden Gag machen, um einfach einen Gag zu machen? Mhm. Ich finde, nee, muss ich nicht. Ich finde, ein guter Gag eröffnet mir neue Perspektiven. gebe mir Impulse und am besten in eine Richtung, die mich inspiriert. Wenn ich einen Gag mache, um einfach, also es gibt ja auch Gags, die einfach total alberne Karlauer sind, ja? Die mich einfach erheitern, weil sie einfach totaler Quatsch sind. Oder weil sie so offensichtlich sind, dass jemand muss die aufheben. So. Es gibt aber einfach... also ich finde, man muss manche Gags einfach nicht machen, weil sie auch wieder diskreditieren, aber auf eine eben sehr respektlose Weise. Also auf eine schlecht respektlose Weise. Wenn ich jetzt gerade eben unterschieden habe zwischen man kann gut respektlos sein und Grenzen überwinden oder gegen Widerstände angehen oder so, dann gibt es eben auch das in die andere Richtung. Und wenn ich dann einfach nur mache, um mein Ego in den Vordergrund zu bringen, also damit ich der geile Typ bin, der diesen geilen Gag gemacht hat, dann hat diese Pointe keinen Mehrwert.
Beim Impro sind Gags ja verpönt, ne? Von daher versuche ich sowieso immer irgendwie Gags zu vermeiden. Ich habe jetzt halt so in Richtung politische Satire gedacht und mich gefragt, okay, wenn ich jetzt einen Politiker habe, muss ich dann sagen, das gehört zum Berufsbild, ne? Dass es dann halt Leute gibt, die Satire, Kabarett oder irgendwas in diese Richtung machen und mich verhohnepiepeln. Dann gibt es natürlich auch Gesellschaftskritik, wo ja dann auch mit Humor gearbeitet wird. Dann würde ich mich fragen, als normale Bürgerinnen und Bürger muss ich da auch... mit sowas dann, weißt du, dann bin ich ja nicht in so einem Beruf, wo ich sage, das gehört vielleicht irgendwie dazu, ne? Dass mich einer aufs Korn nimmt.
Ne? Also ich glaube, auf der einen Seite ist dein Amt oder deine Rolle egal, wenn du im Fokus der Öffentlichkeit stehst, dann stehst du im Fokus der Öffentlichkeit und ja. Dann bist du einfach ein regionales oder nationales Thema und dann ist es auch völlig legitim, wenn man über dich spricht. Ja, das tun ja auch andere und dann kann ich auch über dich Witze machen. Oder wenn das nicht, also nicht persönlich ist, also wenn es nicht um deine Person geht, sondern weil du in einer Bewegung bist oder so, die jetzt halt gerade für Schlagzeilen sorgt oder so, dann ja, dann ist das so. Sobald das Thema ist und bei vielen Leuten irgendwie im Kopf ist oder präsent ist, dann kann man darüber Witze machen.
Warum gehst du auf die Bühne? Hast du mit Humor, hast du irgendwie eine Mission oder hast du irgendwas vor oder möchtest du was ganz Bestimmtes bewegen?
Es macht Spaß.
Ja, sehr gut. Das ist immer gut.
Was soll ich sonst machen?
Was soll ich sonst machen? Das ist auch oft der Fall, ja.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es eine Win-Win-Situation ist. Also, dass es mir auf der Bühne gut tut. Das, ja. Oder eine Win-Win-Win-Situation. Es geht mir gut, es macht mir Spaß, ich kriege Geld dafür, ich kriege eine Wertschätzung dafür. Wenn es gut läuft, dann sitzen da Leute, denen das ähnlich geht, außer dass die kein Geld dafür kriegen. Mhm. Und natürlich, also du willst irgendwie sowas hören wie, ich habe eine Mission, ja?
Nee, ich will überhaupt nichts hören. Also ich will nicht, dass du irgendwas sagst, was ich gerne höre.
Das würde ich jetzt auch nicht sagen. Also das heißt, ich habe keine Erwartung. Ich habe nicht die Erwartung, dass ich auf die Bühne gehe und sage, so, und wenn ich jetzt meine Gedanken formuliere, dann werden die Leute nach Hause gehen und die Welt wird eine bessere. Das wäre super, aber das erwarte ich nicht. Ich weiß aber selber, wie das ist, wenn man was hört. Also es gibt ja Sachen, die einen berühren, ja, und die inspirieren mich und die bringen mich weiter, weil ich über Dinge nachdenke oder die zumindest mich dazu anregen, Sachen mal von einer anderen Perspektive zu sehen. Und ich weiß, dass es mir so geht, wenn ich auf ein Konzert gehe oder wenn ich in eine Comedy oder Kabarett oder ein Theaterstück oder in eine Kunstausstellung gehe oder wie auch immer. Das macht was mit meinem Kopf, mit meiner Seele und mit meinem Herzen und das ist eigentlich immer gut. Und wenn ich das bei Menschen erzeugen kann, finde ich das super.
Ja. Ich traue mich jetzt nicht so richtig dahin zurückzukommen, aber ich meine, ich hätte irgendwas gesehen mit Gewalt gegen Frauen verhindern, mehr für Frauenrechte einsetzen und so weiter. bin ich da jetzt komplett auf dem falschen Dampfer oder was?
Nee. Nein, bist du nicht. Das war natürlich jetzt auch gerade ein bisschen provozierend gemeint.
Aha.
Nein, aber das, also um das zu konkretisieren, natürlich ist das bei mir auch immer wieder Thema. Also ich bin eine Frau, mein Gott, ich stehe auf der Bühne, ich bin eine Frau und das ist eigentlich schon ein Statement. Ja. Ja. Darum habe ich immer ein bisschen Schwierigkeiten damit, wenn jemand kommt und sagt, ah, du hast bestimmt Frauenthemen. Alles, was ich sage, sind Frauenthemen, denn ich bin eine Frau.
Ja, okay.
Und das ist immer was mir ein großes Anliegen ist, was sind denn Frauenthemen? Menstruation oder Midlife-Crisis oder so. Das ist Blödsinn. Das ist auch was, also das ist dann was Männer denken, was Frauenthemen sind. Das sind aber eigentlich eher Männerthemen, weil Männer haben damit Probleme, darüber zu sprechen oder das anzuhören oder wie auch immer. Aber ich will jetzt auch nicht total ins Klischee abdriften. Wir haben eine Organisation, ein Event gestartet, und zwar vor 2 Jahren.
Ja.
Die Initiatorinnen sind quasi Camilla de Feo, eine Kollegin, Kabarettkollegin aus Essen, also hier auf der Bühne heißt sie La Signora, dann die Berliner Kollegin Patricia Moresco und ich. Wir haben die GBR Sisters of Comedy gegründet. Mhm. Und die hat sich zur Aufgabe gemacht, die Organisation und Konzeption des seit 2018 jährlich stattfindenden Sisters of Comedy Tag. Und dieser Tag ist aus mehreren Gründen entstanden, denn auf der einen Seite gibt es ja immer noch das Klischee, ne? Es gibt so wenig lustige Frauen. Mhm. Was nicht stimmt. Dann ist es entstanden im Zusammenhang mit der MeToo-Bewegung, weil natürlich auch, was heißt natürlich, also es kam in mehreren Diskussionen raus, dass auch Kolleginnen Erfahrungen mit Sexismus auch in ihrem Arbeitsumfeld gehabt haben. Dann haben wir gedacht, okay, wir müssen irgendwas machen, nutzen wir die Bühne dafür. Und dann haben wir gedacht, okay, wenn man jetzt mal so eine Show macht, ist ja irgendwie Quatsch. Dann ist es einfach nur eine Ladies' Night. Lass uns doch was Großes machen. Und dann haben wir uns einen Tag ausgesucht. Es war der 12. November, weil er 2018, 100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland, gefeiert wurde. Und dann haben wir gedacht, okay, wir gucken einfach, dass wir möglichst viele Shows auf die Bühne stellen, die alle an diesem Tag stattfinden. Deutschlandweit, die auch nur von Frauen besetzt sind, also, um einfach zu zeigen, es gibt nicht nur 4. Und Teile der Einnahmen jeder Show werden für lokale Frauenhilfsprojekte gespendet. Das war der Grundgedanke dahinter. Und und dann waren es tatsächlich direkt im ersten Jahr, ich glaube, 27 Shows in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Im Jahr drauf 36 Shows. Nee, Quatsch, mehr. Ich muss nachgucken. Auf jeden Fall mehr. Insgesamt standen über 200 Künstlerinnen auf der Bühne. Und wir haben im letzten Jahr 70.000 Euro Spenden eingenommen. Also die eben an sehr unterschiedliche Projekte gegangen sind. Und das finden wir sehr gut, genau. Und weil nach dem Erfolg im ersten Jahr haben wir gesagt, okay, das machen wir jetzt einfach jedes Jahr. So. Und da ist natürlich das Ding, diese Show ist da, um ein Zeichen zu setzen. A, es gibt viele lustige Frauen und B, wir wollen damit ein Zeichen setzen gegen Gewalt gegen Frauen, gegen Sexismus. Das ist auch immer Inhalt mit im Rahmen dieser Shows, aber es ist jetzt nicht so, dass da jede Frau auf die Bühne kommt und sagt, also das mit den Vergewaltigungen, das ist wirklich schlimm.
Okay, aber da gibt es ja schon sowas wie ein generelles Thema und ansonsten ist das ja wahrscheinlich sehr individuell, oder? Was ich jetzt als Frau, wenn ich jetzt Frau wäre.
Was meinst du,
was ist ein generelles Thema? Weil du eben zu Anfang gesagt hast, es gibt nicht so diese generellen Frauenthemen, ne? Oder habe ich das jetzt...
Das wird einfach, also wenn du dir Programmhefte
du hast gesagt, ne? Männer denken immer, Frauen haben die und die Schwierigkeiten oder so, ne?
Männer assoziieren Frauenthemen mit Frauenthemen, gleich Menstruationsbeschwerden, Schuhe kaufen, Beziehungsprobleme.
Ach so.
Das ist die Erfahrung, die du machst, wenn du Programmhefte liest, wenn du Pressekritiken liest oder so. Da liest du immer wieder, wirklich immer wieder, die und die Kollegin behandelte Frauenthemen. Ja, also vorher ist der andere auftretende Kollege sprach über Humor in der Wirtschaft oder über parteipolitische Dinge oder... ein amüsantes Potpourri über Einkaufskulturen bei IKEA und die Frau behandelte Frauenthemen.
So gut, dass ich diesen Podcast mache. Das hatte ich ja noch gar nicht auf dem Schirm. Jetzt frage ich mich gerade, macht das Sinn, dass ich das auf meinen Schirm bringe?
Das macht total Sinn. Ja. Ich renne jetzt hier nicht mit einer brennenden Flagge rum. Ja. Es geht auch im Rahmen dieser Sisters of Comedy-Geschichte geht es schon darum, auch tatsächlich zu sensibilisieren. Guck dir mal einen Spielplan einer Kabarettbühne an. Guck dir mal Kabarettwettbewerbe an. Guck mal, wie da Männer und Frauen besetzt sind. Ich höre so oft, und mittlerweile, seit 3 Jahren ändert es sich langsam.
Ja.
Ich höre immer wieder, wir brauchen noch eine Frau. Ja, wir brauchen noch eine Frau für die gemischte Show. Also eine Frau brauchen wir noch. So, oder andersrum, wir haben schon eine. Guck dir mal die Verteilung an, von wie viele Männer Soloprogramme spielen und wie viele Frauen in einer Spielzeit auftauchen. Frauen werden auch im humoristischen Bereich immer noch an Alter und Schönheit gemessen, was bei Männern überhaupt gar keine Rolle spielt. Ja, bist du fernsehkompatibel? Bist du so? Das ist einfach eine andere Geschichte und das ist keine Polemik, das ist einfach Erfahrung. Und wie gesagt, langsam ändert sich das und wir haben uns die Mühe gemacht, oder meine Kollegin Camela hat sich die Mühe gemacht, und wir haben auf unserer Sisters Homepage eine Künstlerinnenseite, wo wir versucht haben, alle Künstlerinnen aufzulisten im deutschsprachigen Bereich, also Deutschland, Österreich, Schweiz, also Poetry Slammer, Slammerinnen, Kabarettisten, Comedians, sie sollten schon mit Wort und Musik zu tun haben, es sind jetzt nicht nur Pantomimen oder so, wobei ich glaube, die sind auch drauf. Um einfach zu sammeln und zu zeigen, guck mal, es sind über 500, die es gibt. Also erzähl mir nicht als Veranstalter, es gibt keine lustigen Frauen. Ja? Das heißt, die Zahl ist eine andere. So, und dieses Jahr hat sie einfach mal, weil sie hatte ein bisschen Zeit im Lockdown, hat sie gesagt, okay, ich will einfach Interesse halber, ich sammle mal die Männer. Ist ja auch vielleicht ein bisschen gemein, wenn man jetzt mal nur auf die Frauen kommt. Es sind wahrscheinlich wahnsinnig viele Männer, aber ich fange mal an zu zählen. So, und was würdest du schätzen? Es gibt 552 Frauen oder so, Künstlerinnen sind aufgelistet. Was würdest du denken, wie viele Männer gibt es?
Im Comedy, Kabarett, Satire.
Ja, auch Musik, Kabarett und so. Deutschland, Österreich, Schweiz.
Alle drei. 2000?
670.
Siehste? Ja.
Mhm. Genau. Weißt du, und das ist so, das ist gefühlte Realität und tatsächliche Realität.
Ja.
Das spiegelt sich im Fernsehen wieder, das spiegelt sich im Live-Bereich wieder, das spiegelt sich in DAX-Vorständen wieder oder wie auch immer. Es ist im Humor nicht anders als sonst und das finde ich verkündenswert, einfach nur, um sich mal darüber bewusst zu werden.
Ja. Wir haben es verkündet, das ist auch schön.
Genau.
An dieser Stelle auch. Also
ja,
natürlich an anderer Stelle. Aber das Programm jetzt bei diesen Veranstaltungen bezieht sich dann inhaltlich nicht darauf unbedingt. Ne? Also die Comedy, was auch immer, kann dann dazu allen möglichen Sachen stattfinden.
Ja, das ist, jede Frau macht ihr Programm. Es ist ja auch, weiß Gott, nicht jede Frau auf der Bühne eben politisch oder gesellschaftspolitisch.
Ja. Also,
das ist auch nicht die Voraussetzung für den Abend. Was diese jeweiligen Shows von anderen Benefiz-Shows oder mit Frauen besetzten Shows unterscheidet, ist, dass eben Teile der Einnahmen gespendet werden und dass das Projekt, für das gespendet wird, sich an dem Abend vorstellt. Das heißt, es gibt auf jeden Fall einen Part, der ist eben nicht so lustig.
Ja? Ja.
Weil dann da jemand von der Organisation ist, der sagt, seien es Mädchenschulen, Frauenhäuser, politische Bildungsmaßnahmen für Mädchen und Frauen und so alles Mögliche.
Ja. Habt ihr eine Webseite zu diesem Projekt?
Ja.
Weil ich hatte diese GbR gefunden und dann war bei Wikipedia irgendwie noch kein Link oder irgendwas dazu.
Was?
Ja, muss mal reingucken. Wer schreibt eigentlich so Wikipedia einfach? Ja. Macht man das selber oder ist das...
Ich dachte, es gibt schon einen, okay. Ja.
Nee, gibt's noch nicht.
Sisters of Comedy mit jeweils...
Bindestrich
dazwischen. Ja. Sisters of Comedy nachgelacht. Das musste man machen aus Rechte-Schutzgründen, weil es eine amerikanische Organisation gibt, die heißt Sisters of Comedy.
Also sisters-of-comedy-nachgedacht.de.
Okay. Genau.
Okay, dann haben wir das auch da drin. Ich wollte dir die Frage eigentlich zu Anfang stellen, aber es gibt ja Comedy, es gibt Kabarett und es gibt Satire und man geht irgendwie so total selbstverständlich damit um, aber was genau ist eigentlich der Unterschied zwischen diesen drei Dingern?
Ach, ich finde das eigentlich langsam ein bisschen müßig zu erklären.
Hast du schon oft erklärt?
Ja, also es wird einfach viel darauf... ich bin kein Freund von Schubladen. Ich finde gute Comedy, also die Amerikaner unterscheiden das auch nicht, oder die Briten schon mal gar nicht.
Okay, dann unterscheiden wir es auch nicht.
Ich fände es gut, wenn man es nicht unterscheidet, weil ich finde, eine gute Comedy trifft auch immer einen wunden Punkt. Sonst würdest du darüber nicht lachen. Ja, auch ein Klischee. Die Frage ist ja, wo fängt was an, politisch zu sein? Also eine Gesellschaft, also ein Klischee entsteht ja aus einer gemachten Erfahrung. Ja? Und wenn man mit Klischees spielt oder sich über Klischees lustig macht, dann macht man sich ja über eine nicht so kleine Gruppe lustig, weil wenn es eine extreme Minderheit wäre, wäre es kein Klischee. Ja? Und das heißt also, du bist dann schon irgendwie gesellschaftspolitisch. Also die Grenzen sind sehr fließend, finde ich. Und darum finde ich es eigentlich, ich finde es eigentlich Quatsch, das so in Schubladen zu stecken, weil das schränkt ja nur ein.
Ja, aber da wollte ich mir da keinen Kopf mehr drum machen. Das ist schon mal gut.
Ne? Genau.
Eine Frage ich noch, und zwar Thema Humor. Man verliert ihn ja immer, wenn man ihn am dringendsten braucht. Ne? Hast du irgendwie einen Tipp, wie man den behalten kann? Oder wenn ich zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, ich habe einen Auftritt mal abends, habe irgendwie einen blöden Tag davor, kann ja mal passieren, ne? Jetzt musst du aber abends raus und dann zack, musst du gut drauf sein auf der Bühne. Hast du noch irgendwas, was du uns mitgeben kannst, quasi so zum Stimmung aufhellen?
Also ich finde, der Gedanke, warte eine Weile und dann ist es echt eine gute Geschichte, ist eine Herangehensweise.
Ja.
Also lass ein bisschen Zeit vergehen, irgendwann kannst du drüber lachen. Hat meine Oma auch mal schon gesagt, ja. Hey, alles ist für irgendwas gut. Also in dem Moment, wo man Humor als Handwerk betreibt, oder bei mir ist es eben ein Beruf, und das ist bei mir ist es so, wenn ich einen schlechten Tag habe, ist das für mich auch eine Möglichkeit, da rauszukommen. Ja? Also es ist dann in dem Moment ist für mich die Bühne der Schonraum, weil dann kann ich meinen Alltag kann ich dann zurücklassen. Das ist ein bisschen so wie ein Arzt, der sich einen OP-Kittel anzieht und dann geht der operieren. Dann denkt der, hoffe ich auch nicht an das, was ihn gerade irgendwie abfuckt oder so.
Das mit der Zeit finde ich gut. Bei Corona wird mir die gerade ein bisschen lang irgendwie, finde ich. Dann ist immer die Frage, so, wie viel Abstand braucht man denn eigentlich, dass man drüber lachen kann? Ne?
1,50.
1,50. Ne? Ja, im provokativen Coaching sagen wir immer, der Coach muss dem Klienten um eine Woche voraus sein, wenn er das gleiche Problem hat wie der Klient. Ne? Genau. Ja, ich danke dir. Das war schon eine halbe Stunde. Es hat wirklich Spaß gemacht. Wollen wir deine Webseite zum Schluss vielleicht auch noch verkünden?
Das kann ja nicht schaden.
Das kann nicht schaden. Und ich packe natürlich auch noch mal alles in die Shownotes rein. Dann schieß mal los.
Ja, www.dagmarschönleber.de.
Mit Ö oder mit OE?
Mit
OE.
Mit
OE.
OE.
Ja, genau. Es geht ja beides, ne? Aber alles klar, dann haben wir das. Danke, ich danke dir und am Schluss wie immer, ne, heiter weiter. Ne?
Alles klar, danke dir.
Du möchtest auch heiter weitermachen? Dann buch jetzt eine humorvolle Beratung bei Heiko Link auf www.business-lemonade.com.
Ja.
War doch gar nicht so schlimm, Heiko.
War es nicht so schlimm? Also diese eine Stelle, da hast du mich so ein bisschen irritiert. Aber ich glaube, die können wir drin lassen.
Welche denn?
Na, welche denn eigentlich? Aber wenn ich es nochmal höre, dann weiß ich mit den Frauenthemen und mit, ich weiß es nicht.
Ja, schon, das ist auch ein bisschen erschrocken geguckt.
Siehst du? Jetzt hast du es verraten.
Oh Mann. Der Hörer guckt doch mit.
Ich habe ja bei dir so einen schönen Satz auch noch gefunden auf der Webseite. Live long, die fast.
Ja, das ist ja das, was wir uns alle wünschen, oder?
Ja, genau. Fast und schmerzlos. Naja.
Genau.
Gut, okay. Also du meinst, ich bin durchgekommen.
Ich habe ein ganz gutes Gefühl.
Du hast ein ganz gutes Gefühl. Dann habe ich das jetzt mal auch und freue mich auf den Abend mit deinem Auftritt heute.
Ja, ich auch.